Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Seis, da ist das Buchzeichen, am Mikrofon ist der Bernhard Siegmann. Ein bettelarmer Schriftsteller, der Nachrufe schreibt und mit einem Pinguin namens Mischa zusammenlebt. Tschetschenische Widerstandskämpfer, die eine Pipeline anbohren, damit sie Brennstoff haben für ein Krematorium. Ein Ukrainer Andrei Kurkov, seine Geschichten sind schon ein bisschen absurd zugegeben. Sie leben vom schwarzen Humor. Der Andrei Kurkov ist im Moment in der Schweiz. Er stellt nämlich auf einer Lesereise gerade seinen neuen Roman «Der Milchmann in der Nacht» vor. Der Michael Lusier hat inzwischen zwei Lesungen in einem Zürcher Hotel zum Gespräch getroffen und stellt Ihnen jetzt in der nächsten halben Stunde das Buch und natürlich auch den Schriftsteller vor. Anfangen tut er aber nicht mit den absurden Geschichten, auch nicht mit schwarzem Humor, nein, mit etwas Drittem, was wichtig ist für den Andrei Kurkov.
Darf ich Sie, Andrei Kurkov, als erstes fragen, warum können Sie so gut Deutsch?
Ich glaube nicht, dass ich spreche sehr gut Deutsch, aber vor 10 Jahren, ich war Intensivkurs in Bayern, in Brienz am Chiemsee. Ein bisschen später, ich hatte meine erste Lesungen gemacht und das war eine Katastrophe, weil ich konnte laut vorlesen auf Deutsch meine Texte, aber ich verstand nicht, was ich las und ich brauchte noch 2-3 Wochen, bis ich konnte verstehen, was ich lese und auch die Fragen verstehen.
Aber es ist ja ein offenes Geheimnis, Sie sind sehr sprachbegabt. In einer Quelle habe ich gelesen, Sie können 7 Fremdsprachen, in einer anderen Quelle habe ich gelesen, Sie können 11 Fremdsprachen. Wie viele sind das jetzt wirklich?
Ja, vor 25 Jahren, ich sprach 11 Sprachen, aber nicht alle sehr gut. Und jetzt nur 7 geblieben sind, weil einfach die andere Sprache nicht benutzte nicht.
Ich habe dazu eine politische Frage. Sie sind ja in der Sowjetunion groß geworden. Wie kommt es, dass jemand, der in einem Land lebt, wo man ja nicht nach Japan reisen konnte beispielsweise, diese Sprachen lernt?
Ich glaube, ganze Geschichte mit meinen Sprachen war mit meiner Kakteensammlung etwas zu tun, weil als Kind ich hatte ganz viele Kakteen, 1500 verschiedene Sorten, eine kleine 2-Zimmer-Wohnung und ich lernte alle Namen meiner Kakteen auf Latein und botanische Latein war meine erste Fremdsprache. Und dann später ich lernte Polnisch, weil ich konnte Bücher auf Polnisch in Kiew kaufen, die waren nicht ins Russische übersetzt, aber ich glaube auch, die Ursache, warum ich lernte so viele Sprachen, war, weil ich konnte nicht im Ausland fahren und ich war sehr neugierig und ich wollte Rundfunk hören, ich wollte verstehen, was passiert hinter der Grenze von Sowjetunion.
Heute sind die Grenzen offen. Nicht einmal die Sowjetunion gibt's mehr. Der Andrei Kurkov kann also anreisen, wo er will und kann dort auch seine Sprachen brauchen. Und die vielen Sprachen sind nötig, denn im Andrei Kurkov seine Romane gibt's unterdessen auf der halben Welt. Sogar auf Japanisch sind sie übersetzt. Und klar doch, Japanisch kann er auch. Der Andrei Kurkov ist 48 Jahre alt und gehört zu den 4. post-sowjetischen Schriftsteller in der Ukraine. Stammen tut er aber aus Russland, aus St. Petersburg. Seine Familie ist russisch und russisch ist auch die Sprache, die er drin schreibt. Und so ist der Andrei Kurkov doch nicht ein typisch ukrainischer Schriftsteller. Aber ein typischer Ukrainer ist er trotzdem. Denn in der Ukraine leben viele Russen und in Kiew können die Leute beides, ukrainisch und russisch. Und er selbstverständlich auch. Bevor wir jetzt weiterreden mit dem Andrei Kurkov über seine absurden Geschichten, über seinen Humor und über seine Schriftstellerei, wollen wir jetzt zuerst einmal einen Blick werfen auf sein neuestes Buch, «Der Milchmann in der Nacht». Und anfangen tut das so.
Es gibt Geschichten, die beginnen eines Tages und gehen nie zu Ende. Sie können einfach nicht enden, weil sie mit ihrem Beginn Dutzende einzelner Geschichten hervorbringen, von denen jede ihre Fortsetzung hat. Wie wenn ein Stein in eine Windschutzscheibe schlägt. Die Risse laufen nach allen Seiten und mit jedem Schlagloch in der Straße wird mal der eine Riss, mal der andere länger. So begann auch diese Geschichte in einer Winternacht und setzt sich bis heute fort.
Besser, als wie wir es gerade gehört haben, kann man es wahrscheinlich nicht sagen, wie das Buch funktioniert. Irgendwann fängt etwas an, eine kleine Geschichte, und die spinnt sich weiter und weiter und hat Konsequenzen auf andere Geschichten, löst weitere Sachen aus, bis am Schluss ein riesiger Berg von Geschichten da ist, wo alle miteinander verbunden sind und wo alle aufeinander einen Einfluss haben. Und die Geschichten sind dann wie Streiflichter. Sie sind wie Momentaufnahmen, die auf eine humorvolle und auf eine liebevolle Art ein Licht werfen aufs Land, wo sie drin spielen, also auf die Ukraine und auf die Menschen, die dort wohnen. In diesem Buch gibt es 3 Hauptgeschichten. Die erste ist die Geschichte von der Irina. Das ist eine junge, alleinerziehende Mutter, die mit ihrem dreimonatigen Kind in einem Dorf lebt. Jeden Morgen oder noch jede Nacht fährt sie mit dem Bus nach Kiew, um dort ihre Muttermilch zu verkaufen. Mit dem Geld, das sie verdient, kauft sie dann wieder Milchpulver fürs Kind und ein Busbillett für die nächste Fahrt nach Kiew. Ihr Leben, das ein bisschen trist und ein bisschen absurd ist, verändert sich an einem Morgen, wo sie wieder einmal nach Kiew will und den Bus verpasst.
Da holten endlich zwei orangene Lichter sie aus den besorgten Gedanken. Sie trat einen Schritt vor auf die Fahrbahn und sah genauer hin. Es waren andere, unbekannte Lichter. Ist wohl ein anderer Bus, überlegte sie und hob für alle Fälle die Hand. Ein roter Mazda hielt neben ihr. Der Fahrer, ein etwa 40-jähriger Mann in schwarzer Lederjacke mit hochgestelltem Kragen, beugte sich herüber und öffnete Irina die Tür. »Wohin wollen Sie denn so früh?«, fragte er verwundert. »Fahren Sie nach Kiew? Steigen Sie ein.« Im Auto war es warm. Irina nahm ihr Tuch ab. »Es steht Ihnen nicht«, sagte der Mann kopfschüttelnd. »So sind Sie viel schöner.« »Schönheit lenkt ab«, antwortete Irina darauf. Er warf ihr einen erstaunten Blick zu. »Wen?« »Sie von der Straße zum Beispiel. Das ist gefährlich. Und mich von...« Der Fahrer lachte. »Sie werden von Ihrer eigenen Schönheit auch abgelenkt?« »Wieso lachen Sie über mich?« empörte Irina sich ganz ernsthaft. »Denken Sie, weil ich vom Dorf bin, kann man mir alles an den Kopf werfen?« »Ich bin auch vom Dorf.« Der Fahrer zuckte die Achseln. »Sie können mir auch alles an den Kopf werfen.« »Meine Tochter ist 3 Monate alt«, sagte Irina gekränkt. »Ich bin nicht irgend so eine...« »Entschuldigen Sie.« Der Mann hörte auf zu lächeln. Irina war tief gekränkt, was ihr selbst unverständlich und dumm vorkam. Da erblickte sie plötzlich, wie das Licht in der Finsternis, vor ihnen am Straßenrand den vertrauten Kleinbus. Daneben ein paar altbekannte Weggenossen und den Fahrer, der auf allen Vieren am Vorderrad kauerte. »Oh, mein Bus«, rief Irina, »lassen Sie mich aussteigen.« »Aber der hat doch eine Panne«, wunderte sich der Fahrer. »Und Sie wollen nach Kiew. Sie werden hier am Straßenrand erfrieren, bis die Ihren Bus repariert haben.« »Halten Sie an! Das ist mein Bus«, wiederholte Irina störrisch. Der Mann zuckte die Achseln und hielt. Irina vergaß sogar, ihm zu danken.
Und trotz dem unfreundlichen Ton verliebt sich Irina im Verlauf der Geschichte in den Mann. Und das wiederum hat Konsequenz, dass sie eines Tages herausfindet, was mit ihrer Milch in Kiew passiert. Nämlich, dass sie von den Reichen und von den Mächtigen missbraucht wird, zum drinnen baden. Die zweite Geschichte ist die Geschichte von Dima, wo der Kater von seiner Frau umbringt, weil er an ihm ein gestohlenes Medikament ausprobiert, eins, das er will verkaufen. Damit es aber nicht auffällt, dass er mit Medikament hat wollen dealen, besorgt er seiner Frau einen anderen Kater, einen, der genau gleich aussieht wie der erste. Doch dem passiert etwas, wo alles wieder zu Unterobsi bringt.
Plötzlich erschreckten ihn Lärm, Türen schlagen, das Poltern schneller Schritte auf dem Holzboden. Valja kam ins Zimmer gestürzt, noch in Mantel und Straßenschuhen, Aufregung im Gesicht, Verwirrung im Blick, sprang sie gleich zu ihrem schlafenden Mann und zog ihm die Decke vom Kopf. »Dima, Dima, steh auf! Komm, guck dir das an!« »Was gibt es?« fragte er unwirsch. Er zog sich die Hosen an, dann den Rest, fuhr mit den nackten Füßen in die Pantoffeln und folgte seiner Frau in den Flur. Im Flur war jedoch nichts und niemand, und Valja zog ihn weiter mit sich hinaus ins Freie. Sie öffnete weit die Tür und erstarrte. Auf der Schwelle erblickte Dima einen schmutzigen, fast bis auf Haut und Knochen abgemagerten grauen Kater. An den Ohren getrocknetes Blut. Er lag reglos, nur die trüben Augen waren jetzt auf Dima gerichtet. Der Kater maunzte schwach und heiser, wie zum letzten Mal. Valja drehte sich zu ihrem Mann um. »Da, schau«, sagte sie und ging vor dem Kater in die Hocke. »Bist du Murik?« fragte sie leise. Der Kater maunzte wieder heiser und versuchte, sich auf alle Viere aufzurichten. Sie hob den kraftlosen grauen Kater hoch und trug ihn in den Flur. Dima trat zurück, weil er seiner Frau nicht im Weg stehen wollte. Im Flur legte sie den Kater auf den Boden und drehte sich zu ihrem Mann um. Dima hatte den Blick nicht von dem entkräfteten Kater genommen. Ihm schien, er erkannte den echten Murik in ihm. Jenen, den er selbst in den Brunnen des verlassenen Grundstücks geworfen hatte. Nur, dass der Kater damals tot war.
Ja, und dass er das jetzt nicht mehr ist, tot, hat natürlich dann wieder seine Konsequenzen. Die Geschichte Nummer 3 ist die absurdeste von allen. Es ist die Geschichte von Semjon. Der Semjan ist der Chef von einer Überwachungsfirma, wo plötzlich merkt, dass er z'Nacht offenbar Zeug macht, wo er nachher nicht mehr weiss. Und wo nach so einer Nacht plötzlich ein Leichen auftaucht und er an seinen Kleidern Blut findet, lässt er sich selber überwachen. Und dann sitzt er in einem Kaffee und bekommt seinen ersten Bescheid von seinem Beschatter, einem Volodya.
In dem Café war es leer. Nur ein Mädchen saß da und hatte einen Laptop auf ihrem Tisch aufgeklappt. «Na, du hast mir eine schöne Nacht bereitet», sagte Volodya, als sein Freund sich ihm gegenübersetzte. «Bin ich etwa heute Nacht irgendwo hingegangen?» Volodya nickte. «Wo war ich denn?» fragte Semjan bestürzt. «Um 2:20 Uhr hast du das Haus verlassen, bist zur Ecke Streletskaja und Jaroslawwal gegangen, am Radisson vorbeispaziert, dann zum Aufgang der Frankostraße zurückgekehrt und hinuntergestiegen zur Chmelnitzki-Straße. Ich kann dir auf der Karte die ganze Marschroute zeichnen. Aber das ist noch nicht das Interessanteste.» «Was denn noch?» fragte Semjan vorsichtig. «Das Interessanteste ist, dass du erwartet wurdest. An der Ecke Tschechowgasse und Gonscharstraße. Eine schöne, hochgewachsene Blonde im langen Pelzmantel.» «Du machst Witze», sagte Semjan verwirrt. «Und was dann?» «Ihr habt euch geküsst. Kaum geredet. Du hast sie die Tschechowgasse hochgeführt, ihr standet 5 Minuten vor ihrer Tür und das war's. Sie ging nach Hause und du auch, die Gonscharstraße hoch.» Semjan wurde sehr unbehaglich zumute. Er sah sich um. «Und wo wohnt diese Blonde?» Volodya grinste und reichte Semjan ein Blatt Papier mit einer Adresse. «Wie heißt sie?» fragte Semjan flüsternd. «Ich habe ja nicht mit ihr geredet. Du hast doch mit ihr geredet und sie geküsst.» Am Tisch trat eine Pause ein. «Geh zum Arzt», flüsterte Volodya über den Tisch vorgebeugt. «Ich mache keine Witze. Du musst zu einem Psychiater oder Psychologen.» «Ich bin doch nicht verrückt», Semjan schüttelte den Kopf. «Ich bin eigentlich normal.» «Du bist ein Schlafwandler», flüsterte Volodya. «Und ich sag dir noch etwas. Ein Kerl ist dir gefolgt und dann hat er mich bemerkt und ist verschwunden.» Semjan schmerzte der Kopf. Plötzlich spürte er eine unangenehme Schwere im Körper. «Geh, schlaf dich aus», empfahl er Volodya. «Überleg's dir. Ich kann dich ja nochmal observieren», sagte der Freund. «Vielleicht wird es nötig», nickte Semjan.
Noch einmal ein Ausschnitt aus «Der Milchmann in der Nacht» vom Andrei Kurkow. Nimmt man alle die Geschichten jetzt zusammen, dann haben wir am Schluss ein Krimi, eine dreifache Liebesgeschichte, eine politische Satire und ein Stimmungsbericht aus der Ukraine. Und das alles in einem. So, und jetzt zurück zum Andrei Kurkow selber. Er ist ein Fachmann für absurde Geschichten. Schon in seinem ersten grossen Hit von vor 13 Jahren in «Picknick auf dem Eis» geht es um einen, der mit einem melancholischen Pinguin zusammenlebt. Und als ich Andrei Kurkow vor ein paar Tagen zu einem Gespräch getroffen habe, wollte ich natürlich von ihm wissen, ob das Leben in der Ukraine wirklich so absurd ist, wie er es in seinen Büchern beschreibt.
In meinen Büchern glaube ich, das Leben in der Ukraine ist mehr absurd als in der Realität, aber mein Land gibt mir immer zu viel Stoff für meine Bücher. Und was ich mache, ich nehme die reale Absurditäten, die existieren bei uns, und entwickle sie ein paar Schritte vorwärts. Und dann das Leben manchmal geht noch weiter mit Absurditäten. Und vor 10 Jahren, das Leben war ganz anders. Jetzt, wenn man nach Kiew kommt oder nach Odessa und versteht nicht das Leben, wie die Leute denken, wie die Leute wohnen dort, dann alles äußerlich sieht sehr europäisch aus. Aber natürlich, im Grund die Gesetze des Lebens, die Politik, die sind natürlich ja voll mit Absurditäten.
Ja, Sie beschreiben zum Beispiel diese junge Frau, die mitten in der Nacht aufsteht, nach Kiew fährt und sich da die Milch anpumpen lässt, damit jemand da drin baden kann. Ist das Realität oder ist das Ihre Sicht der Dinge?
Das ist meine Fantasie, aber natürlich es gibt andere Sachen, die sind ein bisschen ähnlich, diese Hormoncafés oder Schönheitssalonen, wo man weiß nicht wirklich, nach welchen Rezepten die Frauen oder die Parlamentsabgeordnete behandelt sind, dass sie sehen so sehr fresh aus, wie Orangensaft fresh. No, das ist natürlich Fantasie, ja. Aber ich glaube, dass ganz viele meiner Fantasien können sehr einfach in die Realität verwandeln.
Und der Motor oder das, was Sie benutzen, schriftstellerisch, das ist der Humor, ist die Überhöhung.
Ja, ich seit meiner, nicht Kindheit, aber meine Teenagerjahre, ich bin verliebt in Daniel Harms oder Scharms. Und der war der Vater des Schwarzhumors in der Sowjetunion oder auch vorher. Und seitdem, ich habe ganz viel Schwarzhumor in meinen Büchern, viel Absurditäten, viel Ironie und auch viel Selbstironie. Und ich glaube, ohne Ironie und Schwarzhumor, man kann nicht über solches Leben schreiben, weil dann, ich erinnere mich am Anfang der 90er Jahre, es gab viele russische junge Schriftsteller, die versuchten, seine Bücher im Westen zu veröffentlichen. Und alle diese Bücher, alle Romane waren Schwarzromane, so sehr realistisch, sehr schwarz, ohne Humor, ohne Happy End. Nur schreckliche Sachen, die passierten in Moskau oder in Petersburg. Und natürlich, ich wollte nie etwas Schreckliches schreiben. Aber das Leben ist nicht immer lustig. Und das Leben besteht von lustigen und schrecklichen und tragischen und komischen. Und ich wollte einfach Schwarzhumor und Ironie benutzend dieses Niveau des Lebens schaffen, wo man wirklich sieht, alles wie in Realität. Für mich auch wichtig ist, dass ich bin Optimist. Ich war früher Schwarzoptimist geworden. Ich entwickelte für mich selbst eine Theorie des Schwarzoptimismus. Das bedeutet, dass ich immer glaubte, dass das Leben wird schön sein, aber ich werde nicht bis zu diesem Zeit lebendig sein. Jetzt bin ich ein normaler Optimist. Und ich möchte auch, dass meine Leser auch Optimisten bleiben, trotz alles, was ich schreibe in die Bücher.
Ja, wie schätzen Sie das ein? Es ist doch besser geworden in den letzten Jahren oder ist es nicht besser geworden?
Es ist viel, viel besser geworden. Man kann sagen, dass zum Beispiel Picknick auf dem Eis, ich hatte vor 13 Jahren geschrieben und damals Mitte 90er Jahre, 93, 94, das war eine schreckliche Zeit. Wir hatten ja einfach Mafia-Kriege auf der Straße. Alle Leute, die hatten $100, wollten sofort Eisentür kaufen für Wohnung. Und natürlich ja jetzt, es gibt keine Straßenkriminalität in Kiew. Das Leben wirklich viel, viel mehr europäischer und zivilisierter geworden, obwohl auch viel, viel teurer. Aber ich liebe Kiew und ich kenne jetzt Ukraine besser als früher, weil ich reise auch sehr viel in Ukraine und ich sehe, dass die neue Generation der Leute, die Studenten, die jungen Leute, die waren nach 85 geboren, die sind schon Europäer mentalitätsweise und sie werden das Land verändern und verbessern, nicht die heutige Generation der Politiker.
Denk unter Andrei Kurkow auf die sogenannte Orange Revolution vom Jahr 2004 Sprache. Die Orange Revolution war ein Aufstand, vor allem in der Westukraine, wo sich die Leute mit Massendemonstrationen gegen einen Fall von Wahlbetrug gewehrt haben. Sie sind damit durchgekommen. Aber selbstverständlich war das nicht. Immerhin hat es in dieser Zeit einen Giftanschlag auf den Reformpolitiker Juschtschenko gegeben und die Armee ist bereit gestanden zum Eingreifen. Dass die Revolution trotzdem erfolgreich war und erst noch unblutig, das liegt am Engagement von Hunderttausenden von Leuten, unter ihnen auch der Schriftsteller Andrei Kurkow.
Ich hatte 3 Wochen auf dem Unabhängigkeitsplatz verbracht, ja, und wir hatten offene Diskussionen in einem Buchladen organisiert im Zentrum und machten Kaffee dort und Brötchen für alle Leuten, orangene und nicht orangene Leute, ja, und das war eine gute Zeit und das war eine wichtige Zeit, weil seitdem wir haben Pressefreiheit, die Leute haben keine Angst vor Geheimdienst oder Polizei und auch die Politiker, ich denke, sind schon viel demokratisch geworden. So, sie verstehen, was sie können machen und was sie können nicht machen. Ja, sie können lügen, das ist okay, aber das ist normal für Politiker überall, in jedem Land, ja. Aber sie schon können nicht Journalisten töten oder noch etwas solches machen, ja. Und in diesem Sinn, ich bin froh, dass Orangenrevolution passiert hatte.
Es ist interessant, der Andrei Kurkow ist immer in den Medien, wenn es darum geht, die Situation in der Ukraine zu klären, die politische Situation. Und prompt läuft unser Gespräch auch in eine politische Richtung. Aber eigentlich ist der Andrei Kurkow ja Literat. Und als Literat kann er auch einen Haufen sagen über die ukrainische Literatur. Also verlohne ich das Thema Politik und fragen, ob es denn so etwas überhaupt gibt, wie die ukrainische Literatur.
Ja, die junge ukrainische Literatur ist sehr bunt, aktiv, dynamisch und interessant. Wir haben ganze Generation junger Frauen am meisten. Sie sind 25, 30 Jahre alt. Die schreiben über Sex, Drugs and Rock'n'Roll, aber sehr produktiv und das ist wirklich eine neue Literatur. Das passierte nicht in Russland, weil in Russland postsowjetische Literatur war noch in sowjetischer Zeit geschrieben und veröffentlicht. Und in Ukraine alle offiziellen Schriftsteller waren mit kommunistischer Ideologie engagiert. Und als Resultat in 1991 nach Unabhängigkeit, sie waren plötzlich in einem Tag vergessen. Und dann hatten wir eine große, lange Pause in Literaturentwicklung. Und jetzt diese junge Generation der Schriftsteller verstehen, dass die neue ukrainische Literatur beginnt mit ihrer Literatur. Und das ist wichtig. Es gibt Drive. Und ich freue mich, ich organisiere gerne Lesereisen für junge Schriftsteller und wir reisen auch zusammen in Ukraine. Und ich war im September schon in 4 oder 5 Städten in Ukraine und ich sehe, wie Studenten in Ukraine möchten wirklich junge Generation der Schriftsteller hören, weil jeder Schriftsteller schreibt für seine Generation, unbewusst oder bewusst, aber er ist am besten verstanden von Leuten seiner Generation. Und jetzt die Studenten, die sind wirklich auch eine große Hoffnung für ukrainische Literatur, weil die alten Leute schon lesen fast nichts oder lesen russische Literatur. Alte ukrainische Literatur ist nicht wirklich gelesen, nur in der Schule ein bisschen vielleicht. So ein junges Land, und Ukraine ist ein junges Land, ja, braucht junge Literatur, das ist schön.
Aber da gehören Sie auch noch dazu.
Ich versuche zu gehören. Ich habe ganz viele Lesungen an Universitäten und in Instituten und in Schulen, ja. Und ich spreche mit jungen Leuten. Ja, ich habe kein Gefühl, dass wir sind getrennt, verschiedene Generationen, ja.
Welche Figur sind Sie in der ukrainischen Literatur?
Ein bisschen komplizierte Figur, weil ich bin bis jetzt nicht von allen als ukrainischer Schriftsteller akzeptierbar.
Das wollte ich noch sagen, Sie schreiben ja Russisch.
Ich schreibe Russisch, ich spreche ukrainisch ohne Akzent. Zeitungen, Zeitschriften schreibe ich auch ukrainisch und englisch, aber ich bleibe bei meiner Muttersprache in Prosa, obwohl meine Bücher sind schon 7 oder 6 Bücher ins Ukrainische übersetzt. Ich kann sagen, dass offiziell ich bin schon ukrainischer Schriftsteller russischer Herkunft, der schreibt auf Russisch, aber natürlich noch gibt es ganz viele Leute, die mögen das nicht. Und Hauptsache vielleicht, dass für Russland, ich bin schon ein ausländischer Schriftsteller.
Also sind Sie dazwischen, zwischen der Ukraine und Russland?
Ja.
Gibt es ein Thema, das sich in Ihren Büchern durchzieht?
Ja, das ist ein altes Thema, das war vielleicht auch fast immer in russischer Literatur anwesend. Das ist ein normaler Mensch, ein kleiner Mensch und die Gesellschaft und das Land. Und wer kann aktiver und kräftiger sein? Weil in meinen ersten Romanen, die Leute, die Helden, waren immer schwach und einfach versuchen, sich verstecken irgendwo. Weil das Leben war zu aktiv, zu dynamisch und zu aggressiv zu ihnen. Und jetzt, ich bin ein bisschen älter geworden und meine Helden sind auch ein bisschen älter geworden und sie sind schon mehr selbstbewusst und verstecken sich nicht mehr. So, sie versuchen in diesem komplizierten Leben seinen Weg zu finden und irgendwo mit Sieg weiterzugehen, ja. Und natürlich alle jetzt suchen nach Glück in meine Romane. Früher, sie versuchten einfach zu überleben.
Also sie sind alle aktiver geworden, haben mehr das Schicksal in die eigene Hände genommen. Ja. Das ist ein bisschen so wie das Land selber auch.
Ja, genau. Ich glaube, dass das Land ist jetzt was 18 Jahre alt. Also, und das ist schon Zeit auch für das Land, Erwachsene zu werden.
Der Andrei Kurkow. Und jetzt noch einmal zurück zum Roman «Der Milchmann in der Nacht». Dort sind unterdessen so viele Geschichten passiert, dass es wirklich immer und immer weitergeht. Aber es geht besser weiter, wie der Andrei Kurkow ja gesagt hat. Besser, als es noch vor ein paar Jahren weitergegangen wäre. Und darum ist das Ende von diesem Buch auch der Anfang von etwas Neuem. Der Anfang von etwas Besserem.
Der Oktober vergoldete das Kiewer Laub. Im letzten halben Jahr waren beide Marinas und auch Jasja richtig groß geworden. In Semjons und Jegors Familien, wie im ganzen Land, machten sich Wohlergehen und Stabilität bemerkbar. In ihrer freien Zeit trafen sie sich mit ihren Familien und bei der Arbeit gingen sie zusammen Kaffee trinken, wobei sie die letzten Neuigkeiten der ukrainischen Politik erörterten, zu der sie im Übrigen versuchten, sicheren Abstand zu halten. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen siegte eine neue demokratische Kraft, die allukrainische Partei Botschaft des Mondes. In seiner allerersten Sitzung beschloss das neue Parlament den Übergang zu nächtlicher Arbeitsweise und zur Abschaffung aller Abgeordnetenvergünstigungen und Privilegien. Das Volk seufzte erleichtert auf. Dem Volk war es angenehm, dass die Politiker jetzt nachts arbeiteten, wenn gewöhnliche Leute schlafen. «Siehst du, was sich da tut?», sagte Dima zu Walja, als er in den Saratower Nachrichten einen Artikel über die Ereignisse in der Ukraine gelesen hatte. Sie saßen in einer Pelmeni-Bude, nicht weit von der Kosmonautenuferstraße. Unter dem Tisch verschlangen zwei graue Muriks die Schwanzreste eines gebratenen Störs. Ob es die lange Reise war oder der plötzliche Überfluss an Wolgafisch, die beiden Kater waren miteinander versöhnt. Nur, dass einer von ihnen immer zu Hause übernachtete, in der Küche der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im Babuschkinsteig, nicht weit von der Uferstraße, und der zweite, Dimas Liebling, nachts loszog in die Stadt, woran sein guter Herr ihn nicht hinderte. Oh, Walja fasste sich an den Bauch. Es strampelt wieder. Dima sah auf seine schwangere Frau, lächelte träumerisch und versank in Nachdenken über ihre glückliche Zukunft.
Ein Ausschnitt aus «Der Milchmann in der Nacht» von André Kurkow. Erschienen ist «Der Milchmann in der Nacht», wie alle anderen Bücher von André Kurkow, beim Diogenes Verlag. Das war das Buchzeichen von Michel Luisier. Wenn Sie jetzt den André Kurkow live mal möchten sehen, dann können Sie das am Sonntag. Der André Kurkow liest dann nämlich am 5 Uhr abends im Neumärt-Theater zu Zürich.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.